die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Bevor ich mit der Predigt anfange, gerade kam Dorothee Weber nochmal zu mir, in ihrem Namen ein herzliches Dankeschön auch an alle, die für sie und die Familie gebetet haben. Das gebe ich gerne weiter. Schön, wenn wir im Gebet aneinander denken. Ja, liebe Gemeinde, unser früherer Ministerpräsident und Bundespräsident Johannes Rau hat einmal den treffenden Satz gesagt: Wer nicht aus der Geschichte lernt, muss sie wiederholen. Das ist ein wahrer Satz. Aus Fehlern der Geschichte können wir lernen, sonst müssen wir die Fehler nochmal machen. Man könnte es auch so ausdrücken: Du bist nicht gezwungen, alle Fehler, die es gibt, selbst zu machen. Du darfst auch von anderen lernen, die schon gemacht haben. Und das gilt nicht nur für die Weltgeschichte, das gilt auch für die Geschichte des Volkes Gottes. Auch da hat es ja schon viele Irrwege gegeben, in der Kirchengeschichte und auch in der Bibel selber. Wir haben heute den letzten Teil unserer Predigtreihe, das Alte Testament, verstehen. Und da können wir auch von manchen Fehlern lernen. Das Volk Gottes, das Volk Israel, ist auch im Alten Testament keineswegs immer nur einen geraden Weg gegangen, als sie immer das getan haben, was Gott wollte. Im Gegenteil. Wir hören davon in unserem heutigen Predigttext aus 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 11. Da schreibt Paulus: Ich will euch aber, liebe Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Mord auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Amen. Ja, wieder ein Text, der in der vorgeschlagenen Reihe der Predigttexte also nicht vorkommt, aber ein wichtiger Text. Wir haben hier bei Paulus einen Rückblick auf die Wanderung des Volkes Israels durch die Wüste. Und wir haben ja auch in der Lesung einen Teil daraus gehört. Interessant ist, wie diese Wanderung hier gedeutet wird. Also nicht nur so geschichtlich, lass uns mal gucken, was da damals passiert ist, sondern sie wird geistlich gedeutet. Und wir sehen das in den ersten Versen hier. Da haben wir eine Art Zusammenfassung und besonders fällt auf hier Vers 4, das Volk hat in der Wüste getrunken. Und das spielt auf die Geschichte an, 2. Mose 17, wo Wasser aus dem Felsen kommt. Und dann kommt die interessante Deutung, dass da steht, der Fels aber war Christus. Wir haben also hier wieder eine geistliche Deutung des Alten Testaments. Wenn man da nachliest im Alten Testament, da steht nichts von Jesus. Aber Paulus sagt, ja, auch wenn das nicht da steht, da ist Jesus schon mit dabei und letztlich ist dieses Wasser steht für Jesus, für das Wasser aus dem Felsen. Wir sprachen schon in unserer Predigtreihe darüber, dass das Alte Testament eine Art Bilderbuch für das Neue ist. Natürlich sind die Geschichten so passiert, wir vertrauen darauf, dass das Gottes Wort ist, aber es ist eben auch geistlich zu verstehen, eben durch das Neue Testament. Das Wasser in der Wüste steht also für das, was Jesus, der Fels, seinen Leuten schenkt. Und dementsprechend werden auch andere Dinge hier in unserem Text geistlich übertragen. Vers 2 hören wir von einer Taufe durch Mose, der Durchzug durch das Rote Meer, ein Bild für die Taufe mit Wasser. Und die geistliche Speise, Vers 3, das könnte dann für das Abendmahl stehen. Schön, dass wir heute Abendmahl feiern. Nun schreibt Paulus in Vers 5, dass die meisten Israeliten aber nicht so gelebt haben, wie Gott es gefällt. Und in Vers 6 geht es dann weiter, dass das ein Vorbild für uns ist, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben. Man könnte sagen, wir haben hier also sozusagen ein negatives Bilderbuch. Paulus sagt uns, lernt doch von den Fehlern des Volkes Israel, damit es eben euch nicht so ergeht wie vielen von ihnen. Nun ist das bei uns nicht so, dass wir gleich tot umfallen, wenn irgendwie was falsch machen, meistens jedenfalls nicht. Aber auch wir müssen uns ja einmal verantworten im Gericht Gottes. Und so ist die Wüstenwanderung für uns eine Warnung, so wie es hier Vers 11 ausdrücklich heißt, dass uns das geschrieben ist zur Warnung. Und wovor wird da gewarnt? Das lesen wir in den Versen 5 bis 10 genauer, was das heißt. Schauen wir uns das also an unter der Überschrift das Alte Testament als Warnung. Vielleicht noch vorne dran, also Warnung hört sich so negativ an, aber Warnungen können ja was sehr Positives sein. Also die Leute im Ahrtal vor der Flutkatastrophe hätten sich gewünscht, sie wären früher gewarnt worden. Insofern Warnung also als eine Hilfe. Und in diesem Sinne drei Warnungen, die wir hier in unserem Text finden. Die erste Warnung, die Warnung vor falschen Göttern. Ein Höhepunkt der Wanderung durch die Wüste ist der Berg Sinai. Auf diesem Berg hat Gott Mose die 10 Gebote gegeben. Und das dauerte ein bisschen, das Volk musste lange warten. Und wie das so ist, sie hatten wenig Geduld. Und da sagten sie vielleicht, ja, wer weiß, was dem Mose da passiert ist, ob der überhaupt wiederkommt, stimmt das vielleicht alles nicht? Wir wollen jetzt einen sichtbaren Gott haben. Und dann gossen sie aus dem Schmuck, den sie hatten, ein goldenes Kalb. Und dieses verehrten sie und ein großes Fest wurde gefeiert. Essen, Trinken, Bewegen, Tanzen war angesagt. So 2. Mose 32, 6. Wir haben es ja in der Lesung gehört und dieser Vers wird hier in Vers 7 zitiert. Das Problem war nicht, dass die ein Fest gefeiert haben. Natürlich können Leute Gottes auch feiern, und zwar richtig feiern. Aber das Problem ist, dass das goldene Kalb hier als Gott gefeiert wird. Und damit hatte das Volk gleich gegen das erste Gebot verstoßen, was Gott dem Mose zeitgleich auf dem Berg gab. Nämlich das Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und gegen das zweite gleich auch noch. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Und so warnt Paulus die Gemeinde eindringlich davor, Götzendiener zu werden. Nun könnte einer sagen, ja, das ist ja gar kein richtiger Gott, dieses Kalb. Da stand ja auch, die wollen ein Fest für den Herrn feiern, haben wir gelesen. Aber das Problem war eben, dass dieses Kalb aus Gold sozusagen Gott ersetzte. Ein Konkurrenzgott war. Und solche Konkurrenzgötter gibt es bei uns auch. Die heißen nicht immer Gott, aber sie wirken wie Gott. Das erste Gebot, das heißt nicht nur, werde kein Moslem oder kein Buddhist oder sonst was. Luther hat in seinem großen Katechismus geschrieben, woran du dein Herz hängst, oder anders ausgedrückt, was dir in deinem Leben am wichtigsten ist, das ist eigentlich dein Gott. Ob du ihn so nennst oder nicht. Also, Götter müssen nicht Götter heißen, sondern was in meinem Leben die Nummer eins ist, was mir am wichtigsten ist, wo ich am meisten Freude habe, wo ich am meisten Hoffnung habe, wo ich am frustriertesten bin, wenn ich es nicht habe, das ist eigentlich mein Gott. Und ein ganz großer Konkurrenzgott ist das Geld. Das passt zu dem goldenen Kalb damals in der Wüste. Wie viele Leute leben hauptsächlich für Geld? Und das ist auch eine Art Religion. In vielen Religionen wird ja geopfert. Und was wird nicht alles für den Gott Geld geopfert? Da opfert zum Beispiel ein Mann seine Ehe und seine Familie, nur um in der Karriereleiter ganz oben zu stehen, viel Geld zu verdienen. Geschwister opfern ihr Miteinander, weil sie sich um das Erbe der Eltern streiten. Wir können nicht zu viel warnen vor der Macht des Geldes. Paulus hat mal geschrieben, die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Allen Übels. Auch Luther hat das so beobachtet. Er schreibt zum ersten Gebot: Es ist mancher, der meint, er habe alles genug, wenn er Geld und Gut hat. Siehe, der hat auch einen Gott, der heißt Mammon, das ist Geld und Gut, darauf er all sein Herz setzt. Wer Geld und Gut hat, der weiß sich sicher, ist fröhlich und unerschrocken, als sitze er mitten im Paradies. Und wiederum, wer keins hat, der zweifelt und verzagt, als wisse er von keinem Gott. Soweit Luther. Also, das ist nicht nur so ein Randthema mit dem Geld, es ist die Frage, welchen Gott verehre ich wirklich? Welche Rolle spielt das Geld? Welche Rolle spielt das, was ich dafür kaufen kann? Es geht ja nicht nur direkt um das Geld, es geht vielleicht auch um das Auto, das Haus, den Urlaub, was ich anziehe, was auch immer. Was steht an erster Stelle in meinem Leben? Natürlich heißt das nicht, dass man nicht auch Dinge haben kann, sich an dem freuen kann. Ja, Gott schenkt das ja auch. Aber die Frage ist, was ist mir das Wichtigste? Wie entscheide ich mich, wenn ich vielleicht nicht gerade beides haben kann? Was gibt mir Sicherheit, wenn ich an die Zukunft denke? Geld, Besitz, Versicherungen oder Gott? Bin ich zufrieden mit dem, was ich habe, oder will ich immer mehr? Bin ich bereit, großzügig abzugeben von dem, was ich habe? Oder hänge ich ängstlich an dem und denke dann, ja, wer weiß, ob dann für mich genug übrig bleibt? Natürlich gibt es nicht nur den Konkurrenzgott Geld. Auch andere Dinge können wichtiger werden als Gott, können zum Götzen werden. Ein Hobby, Fußball zum Beispiel. Man spricht ja auch vom Fußballgott oder die Gesundheit. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben heute geradezu einen Kult um die Gesundheit. Natürlich ist gut, auch gesund zu leben, aber hängt daran meine Zukunft allein? Auch hier ist klar, Hobbys sind schön, sich um die Gesundheit kümmern ist gut, aber das darf nicht das Wichtigste sein. So wie es ja auch bei Fußball heißt, die schönste Nebensache der Welt. Nun könnte man fragen, warum ist Gott hier so streng? Warum ist er so intolerant, könnte man sagen? Will er uns irgendwas nicht gönnen? Im Gegenteil, er will uns helfen. Denn nichts und niemand kann uns so viel geben, kann uns das geben, was er gibt. Weder das Geld, noch ein Hobby, noch die Gesundheit können uns diese innere Kraft, die Geborgenheit, die Sicherheit, die Hoffnung geben, die Gott schenkt. Bei allen anderen Dingen müssen wir immer unsicher sein. Bleibt das auch? Und was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn ich sterbe? Aber der Herr sagt, bei mir kannst du sicher sein, geborgen sein für immer. Und manches macht ja auch zusätzliche Probleme. Je mehr Geld oder Besitz einer hat, desto mehr Sorgen kommen auch oft. Wenn einer viel Geld angelegt hat, ach, vielleicht sinken die Kurse, wie schrecklich. Oder wenn ich viel Besitz habe, Einbrecher, Kriminelle. Es gibt nichts Besseres, als sich an Gott, an Jesus zu halten. Und dass wir uns warnen lassen vor dem Götzendienst, von dem, was wir hier im Alten Testament lesen. Eine aktuelle Geschichte. Eine zweite Warnung. Das Alte Testament als Warnung vor sexuellen Versuchungen. Schauen wir, wie es in dem Text weitergeht. Die nächste Gefahr, die Paulus hier nennt, Vers 8, ist die Hurerei. Damals auf der Wüstenwanderung ließen sich viele Israeliten einladen zu heidnischen Festen. Und da gab es Orgien, zum Beispiel mit moabitischen Frauen. Die dabei waren, wurden getötet. 23.000 Leute, wie hier steht. Nachzulesen, 4. Mose 25. Kommt auch nicht als Predigtext vor. Und ist das Thema aktuell? Ich glaube schon. Wir haben im Siegerland eine Geschichte, wo zu manchen Zeiten sexuelle Sünden vielleicht in mancher Weise sozusagen als die schlimmsten Sünden dargestellt wurden und das übertrieben wurde, mag alles sein. Aber heute habe ich das Gefühl, da gibt es eher die umgekehrte Gefahr, dass man sagt, weil das ja früher so extrem war, darum reden wir heute am besten überhaupt nicht mehr darüber. Aber dadurch gehen die Probleme ja nicht weg. Und mein Eindruck, besser als bei den Israeliten, als bei den Israeliten ist es bei uns auch nicht. Heute gibt es zum Beispiel die App Tinder für das Smartphone. Da kann man unverbindliche Verabredungen treffen. Tinder wird manchmal auch als Sex-App bezeichnet. Oder da ist die Prostitution in Deutschland. Deutschland gilt wegen seiner liberalen Gesetzgebung an dieser Stelle inzwischen als Reiseland für Sextourismus aus Europa und Amerika. Die fliegen nicht mehr nach Bangkok, die fliegen nach Deutschland. Schätzungsweise etwa 400.000 Prostituierte arbeiten in Deutschland. Ich hörte mal von einem frommen Pfarrer, der im Alleinstehen empfohlen hat, also wenn der Druck zu groß ist, dann kannst du zu einer Prostituierten gehen. Also ich könnte so einen Rat nicht geben. Nun fragt einer, was ist daran so schlimm? Geht doch nur um Sex, rein körperlich. Paulus ist da anderer Meinung. Unser Predigtext stammt aus dem 1. Korintherbrief. Und in Korinth, in die Stadt, in die dieser Brief geschrieben ist, die Gemeinde dort, da blühte die Prostitution. Es war eine Hafenstadt, so wie heute vielleicht Hamburg. Man könnte sagen, Korinth war das St. Pauli der Antike. Und in 1. Korinther 6, da hören wir, dass manche Christen überhaupt kein Problem hatten, mit Prostituierten zu verkehren. Was sagt Paulus dazu? Er zeigt den Korinthern, wenn ihr Geschlechtsverkehr habt mit einer Prostituierten, dann ist das eben nicht nur eine körperliche Sache. Dann seid ihr ein Leib. Dann verbindet ihr euch auf einer tiefen Weise miteinander. Und wenn ihr das als Christen tut, verbindet ihr euch auch mit Menschen und Einflüssen, die euch von Gott wegbringen. Und wie viele seelische Verletzungen entstehen an dieser Stelle? Ganz abgesehen davon, dass viele Prostituierte auch nicht freiwillig hier sind. Der Menschenhandel blüht, eine moderne Form der Sklaverei. Und darum hat Gott für die Sexualität einen Schutzraum gegeben, die Ehe. Da lieben sich ein Mann und eine Frau. Und in diesem Raum kann sich die Sexualität frei entfalten, weil sie eingebunden ist in die Liebe. Jetzt sagt vielleicht einer, ja, du hast gut reden. Du bist ja verheiratet, aber ich bin alleine. Wie soll ich denn damit klarkommen dann? Leider kann ich da kein Patentrezept anbieten. Mir geht es so, dass ich zumindest ein Stück mitleide, wenn ich von Singles höre, die unter ihrer Situation leiden. Manches können wir leider in unserem Leben nicht ändern. Aber ich möchte den Mut machen, die Sexualität nicht zu wichtig zu nehmen. Auch wenn es sich manchmal anders anfühlt. Wir werden nicht durch Sex allein glücklich. Und auch nicht allein unglücklich dadurch, wenn sexuelle Wünsche unerfüllt bleiben. Obwohl das, wie gesagt, manchmal sehr schwer ist. Vielleicht kann es auch eine Hilfe sein, zu überlegen, geht es nicht um viel mehr als um Sex? Geht es nicht gerade auch in diesem Bereich um das Gefühl, angenommen zu sein, geliebt zu sein? Und könnte es sein, dass wir als Gemeinde auch ein Stück dieses Angenommensein, diese Liebe miteinander teilen können? Wäre das nicht schön, wenn auch in der Gemeinde klar ist, hier gehörst du hin, auch wenn du keinen Partner hast? Hier findest du Menschen, die dich in den Arm nehmen? Die dich trösten, die dir Liebe vermitteln, im geschwisterlichen Sinne, weil wir, die Christen sind, in Jesus ganz eng zusammengehören, eine Familie sind. Und das kann trösten, helfen, wenn ich vielleicht darunter leide, dass ich keine eigene biologische Familie habe. Ich glaube, da können wir als Gemeinde noch einen Schritt weiterkommen. Sexuelle Versuchungen gibt es aber nicht nur bei Alleinstehenden. Nicht wenige Kunden bei Prostituierten sind zum Beispiel verheiratet. Und dann kommt auch noch der Betrug dazu. Ehepartner entfremden sich, wenn einer fremd geht. Was ist zu tun? Das Wichtigste ist es, an der eigenen Ehe zu arbeiten, im Gespräch miteinander zu sein. Ich helfe auch gerne dabei. Und ihn dann auch über sexuelle Wünsche zu sprechen und nicht nur zu sagen, oh, Igitti geht, was will der denn von mir? Auch da müssen wir im frommen Bereich noch einiges lernen. Offen darüber reden. Mancher traut sich das nicht und geht dann lieber heimlich zu einer Prostituierten. Und auch die Warnung Gottes in diesem Bereich ist eine Hilfe. So wie die Warnung vor falschen Göttern, auch die Warnung vor sexuellen Versuchungen ist eine Hilfe. Wie viel Schmerz entsteht an dieser Stelle? Helfen wir uns, lassen wir uns helfen von Gott, dass wir uns nicht vom guten Weg abbringen lassen, von einem Weg der Liebe und einem Weg der Ehrlichkeit. Wie bei allen Geboten, so auch an dieser Stelle, es geht uns letztlich immer besser, wenn wir nach Gottes Willen leben. Eine dritte Warnung aus unserem Text, die Warnung vor Unzufriedenheit. Wir erfahren ja von einem dritten Bereich, in dem Gott uns warnt, die Unzufriedenheit. In Vers 9 spricht Paulus davon, dass einige Christus versuchten. Da ging es darum, dass die Leute mehr Abwechslung auf dem Speiseplan wollten und Mose vorwarfen, warum hast du uns hier in die Wüste geführt? Wir haben doch in Ägypten geblieben, da hat man wenigstens Fleisch. Und die Strafe waren giftige Schlangen. So ähnlich in Vers 10, das Murren. Und das haben wir auf der Wüstenwanderung, lest das mal nach, auf Schritt und Tritt immer wieder. Das Volk murrte, das Volk murrte, das Volk murrte. Immer gab es etwas zu meckern. Kommt euch das bekannt vor? Kennen wir das auch bei uns? Ich sehe Nicken. Ja. Wieder fragen wir, warum ist das so schlimm? Wer unzufrieden ist, vertraut Gott nicht. Der vertraut Gott nicht, dass er das gibt, was wir brauchen. Das wäre so, als ob ein Kind zu seinen Eltern sagt, ihr seid ja solche Nieten. Warum verdient ihr nicht mehr, dass ich mehr Taschengeld kriege? Warum können wir nicht 5-mal im Jahr im Urlaub fahren? Warum habe ich nicht immer das neueste Smartphone? Was meint ihr, was würden die Eltern dazu sagen? Sie wären not amused, wie man vielleicht sagt. Also sie würden sauer. Und so wurde Gott auch zornig über die Israeliten, die ihm so misstrauten und immer murrten. Aber auch hier können wir fragen, wie geht es denn uns damit? Wenn wir unzufrieden sind, geht es uns dann besser oder schlechter, als wenn wir zufrieden sind? Dumme Frage, die Antwort ist völlig klar. Wenn wir unzufrieden sind, machen wir uns selbst unglücklich. Wir überlegen, auch das fehlt mir, das fehlt mir, das fehlt mir, können wir uns nicht mehr an dem freuen, was Gott uns alles schenkt. Und darum möchte uns Gott auch an dieser Stelle helfen. Helfen durch diese Warnung, durch dieses negative Beispiel der Israeliten in der Wüste. Helfen, damit wir uns nicht selbst das Leben schwer machen. Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Und darum warnt er uns vor Dingen, mit denen wir uns und andere kaputt machen. Innerlich und manchmal äußerlich. Er warnt uns vor falschen Göttern, sexuellen Versuchungen und Unzufriedenheit. Zum Beispiel durch die Geschichte der Wüstenwanderung im Alten Testament. Jetzt denkt vielleicht einer, ist ja richtig. Aber ich versage immer wieder, auch an diesen Stellen. Ich möchte euch Mut machen, gebt nicht auf. Das Schöne ist ja, wir können immer wieder unsere Schuld bekennen und wir werden es gleich auch vor dem Abendmahl tun, ganz persönlich. Und wir werden den Zuspruch hören der Vergebung, dass alle, die sich Jesus anvertrauen, neu anfangen dürfen, weil er am Kreuz gestorben ist. Auch das sehen wir in der Wüstenwanderung. Ja, Gott hat gerichtet, aber Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Er hat sie schließlich doch in das versprochene Land geführt. Das versprochene Land, es steht für das Leben mit Gott für immer in seiner neuen Welt. Und für ein Leben, wo wir jetzt schon Gottes Nähe erfahren können. Und so ist das Alte Testament gleichzeitig eine Warnung, das haben wir heute gesehen. Aber es zeigt uns auch immer wieder neu die Treue und die Liebe Gottes. Bis heute übrigens, es gibt einen Staat Israel, ein Zeichen für die Treue Gottes. So wie wir auch in den letzten Wochen schon von dieser Treue in unserer Predigtreihe gehört haben. Und so wünsche ich euch gute Erfahrungen, gute geistliche Erfahrungen beim Lesen des Alten Testaments. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du uns auch vor falschen Wegen warnst. Nicht um uns fertig zu machen, sondern weil du uns liebst. Hilf, dass wir bei dir bleiben und dass wir mit dir das Alte Testament immer neu verstehen können, ganz persönlich für uns und für uns als Gemeinde. Amen.